liebe Eltern, Zeiten ändern sich und so auch das Verständnis von kindergerechten Märchen. Nicht jedes Märchen ist für unsere heutige Zeit kindgerecht. Darum empfehle ich immer, jedes Märchen gemeinsam anzuhören oder vorher zu prüfen, ob es vielleicht für die eigenen Kinder geeignet sein könnte. Kurbatz. Dazumal lebte ein wohlhabender Bauer. Der hatte keine Kinder. Ihn selbst kümmerte das wenig. Seine Frau aber härmte sich sehr darüber und kannte keinen frohen Tag. Und als es das Unglück fügte, dass der Mann nach 7 Jahren starb, war die Bäuerin schier untröstlich. Sie dachte in ihrem Herzen, hätte ich doch wenigstens ein Kindlein, das ich behüten könnt. Eines Tages kam der Witwe zu Ohren, dass ein armer Mann in der Stadt eines seiner 9 Kinder weggeben wolle. Kaum hatte die Frau das gehört, ließ sie einspannen und fuhr zur Stadt. Aber das Pech verfolgte sie auch hier. Der Mann hatte das Kind gerade vergeben.
»Das dich der Daus«, schimpfte der Knecht. »Ganz umsonst haben wir uns den Weg gemacht, Frau Bäuerin.«
Die Bäuerin schwieg bekümmert. Auf der Heimfahrt, schon nahe dem Gehöft, kam sie über eine Brücke. Da sahen sie plötzlich, wie ein großer Fisch ans Ufer sprang und verzweifelt zappelte, als könne er nicht ins Wasser zurück. Hurtig sprang der Knecht aus dem Wagen und wollte den Fisch fangen, der aber schnellte wieder in den Fluss und sprach, »Soll die Bäuerin selber kommen, von ihr will ich mich fangen lassen.« Die Bäuerin stieg aus. Sogleich sprang der Fisch wieder ans Ufer und sprach, »Höre, Frau, nimm mich mit, schlachte, koche und iss mich, dann wird dir die glückspendende Leima einen Sohn schenken. Aber gib gut Acht, dass kein anderer von mir kostet.« Die Bäuerin tat, wie der Fisch ihr geheißen. Sie verbot ihrer Magd, von der Brühe und dem Fisch zu kosten. Aber ihr bewahre, die Magd fiel es gar nicht ein, zu gehorchen. So ein Unfug, dachte sie bei sich. Man muss doch wissen, ob genug Salz daran ist. Und bisher hat die Bäuerin noch kein einziges Mal selber am Küchenlöffel geschleckt. Und sie kostete ein Stück von dem Fisch. Gut, trank ein Schlückchen von der Brühe. Nicht schlechter. Was sollen die Schuppen und Därme in der Küche, dachte sie, hinaus damit in die Abfallgrube. Auf dem Hof trieb sich die Stute umher. Den ganzen Tag über hatte sie nichts Richtiges zu fressen bekommen. Nun trottete sie zur Abfallgrube und fraß die Schuppen und Därme auf. Was soll man dazu schon sagen? Wo Hunger herrscht, sind auch Därme ein Leckerbissen. Der Bauer war tot, der Knecht ließ sich von früh bis spät nicht sehen. Der arme Stutenmagen hatte ewig Sonntag und knurrte in einem fort. Nun geschah es aber, dass in der nächsten Nacht sowohl die Bäuerin als auch die Magd und die Stute einen Sohn gebaren. Den Sohn der Stute tauften die Leute Kurbatz, das heißt, wo Hunger herrscht. Die 3 Knaben wuchsen zusammen auf, aber Kurbatz war mutiger und geschickter als die beiden anderen. Er aß am liebsten Nüsse, trank am liebsten Stutenmilch und schlief am liebsten auf der Ofenbank. Als er 5 Jahre zählte, machte er um kleine Bäumchen keinen Bogen mehr, wenn er durch den Wald lief. Als er 6 Jahre zählte, war ihm kein Baum mehr zu groß und im 7. Jahr fürchtete er weder Wolf noch Bär. Mit der Zeit wuchs Kurbat zu einem so starken Mann heran, dass selbst die schwersten Bauernarbeiten für ihn ein Kinderspiel waren. Was Schwitzen heißt, wusste er nicht. Deshalb überkam ihn der Wunsch, einmal eine solche Tat zu vollbringen, wobei ihm der Schweiß von der Stirn rinne. Eines Tages eröffnete er seinen Halbbrüdern, dem Bäuerinsohn und dem Magdsohn, dass er vorhabe, am Abend das neue Wohnhaus zu säubern. Dieses Haus hatte der Bauer noch zu seinen Lebzeiten gebaut. Aber so ein Missgeschick, böse Geister waren ihm zuvor gekommen und hatten sich in dem Haus eingenistet.
Wohnen konnte man darin nicht und das Teufelspack ausräuchern auch nicht. Die Halbbrüder wollten nicht mitgehen. Sie meinten, was alles Gesinde zusammen nicht geschafft habe, würden sie zu dritt erst recht nicht schaffen. Aber Kurbat sagte zu ihnen, »Man sieht, gebraten und gekocht gelangt nie zu solcher Weisheit wie roh gegessen.« Da gaben die Brüder nach und gingen mit ihm in das von den bösen Geistern besessene Haus. Als es dunkel ward, huben die Käfer und Schnaken in den Ritzen miteinander zu reden an und sprachen, »Wartet nur, die werden noch viel Spreu durch die Luft stieben. Lasst nur unseren dreiköpfigen Herrn heil über die Brücke kommen.« Kurbats verstand das gewissbar, seine Brüder aber nicht. Gegen Mitternacht sagte Kurbat zu dem Magdsohn, »Höre, du bist der Schwächste von uns. Nimm dein Schwert und geh die Brücke bewachen. Wenn ein Riese mit drei Köpfen kommt, lass ihn nicht herüber. Das ist der Schwächste von den Riesen, deshalb sollst du mit ihm kämpfen.« Aber der Magdsohn antwortete abweisend, »Was schert es mich? Meinetwegen mag da kommen, wer will.« »Nun, wenn du Angst hast, dann muss ich selber gehen. Er darf nicht über die Brücke, sonst gewinnt er Oberhand. Zur Vorsicht will ich aufs Fensterbrett einen Becher mit Wasser stellen. Verwandelt sich das Wasser in Milch, so siegte ich. Verwandelt es sich aber in Blut, so eilt auf der Stelle zu meiner Mutter und ruft sie zur Hilfe. Schlaft aber nicht ein und merkt euch, was ich euch gesagt habe.« Kurbats gürtete sich sein Schwert um, ging ans Flussufer und setzte sich vor die Brücke. Bis zur Mitternacht blieb alles still, nur die Frösche im Fluss, die Wildgänse in der Luft und die Schwalben im Brückengebälk sprachen miteinander. Die einen riefen aus dem Fluss, »Kurbats! Kurbats!« Die anderen aus der Luft, »Siegt! Siegt!« Und die dritten von der Brücke her, »Drei Köpfe hat der Riese, alle drei, ab!« Um Mitternacht näherten sich die Vorboten des Riesen. Ein Hund lief heulend über die Felder, ein Adler stieß pfeifend durch die Lüfte. Da zückte Kurbat sein Schwert und hielt es quer vor die Brücke. Die Erde erdröhnte, der Riese mit den drei Köpfen stammte heran, prallte aber von Kurbats Schwert zurück und blieb wie vor einer Wand stehen. Der Riese rief, »Kurbats, lass mich hinüber!« Doch Kurbats hielt das Schwert fest in der Hand und antwortete, »Nimmermehr!« Dreimal forderte der Riese den Gegner auf zu weichen, als es aber nicht lief, rief er ergrimmt, »Blas in meine Schatzkammer hier unter der Brücke, damit ich sehe, wie viel Geld du aus ihr aufs Feld hinausblasen kannst.« Kurbats blies, und ein halber Morgen bedeckte sich mit Goldstücken. Der Riese blies und ein Viertel Morgen bedeckte sich mit Kupfergeld. Als der Riese das sah, wollte er umkehren, aber Kurbats hinderte ihn daran. »Lies erst das Geld für mich zusammen«, befahl er ihm. Und als sich der Riese weigerte, sprach er, »Wohlan, so wollen wir miteinander fechten.« War das ein Kampf? Die Brücke bebte. Die Erde dröhnte, die Schwerter klangen, doch schließlich flogen dem Riesen alle drei Köpfe vom Rumpf. Vor Freude über den Sieg lebte Kurbats mit seinen Brüdern drei Tage in Saus und Braus. Am dritten Tag, als es dämmerte, hörten sie auf zu feiern und eilten wieder in das neue Haus. Da huben die Käfer und Schnaken in den Ritzen zu reden an und sprachen, »Na warte, den Dreikopf hast du wohl bezwungen. Aber wie willst du mit dem Sechskopf fertig werden?« Kurbats hörte das Gewisper, seine Brüder aber nicht. Gegen Mitternacht sagte Kurbats zu dem Bäuerensohn, »Bewache du diese Nacht die Brücke.« Der aber fürchtete sich nicht weniger als der Magdsohn und erwiderte deshalb, »Was schert es mich? Mag da kommen, wer will.« »Nun, wenn ihr alle beide solche Hasenfüße seid, so werde ich wieder selber gehen. Er darf nicht über die Brücke, sonst gewinnt er Oberhand. Zur Vorsicht will ich einen Becher Wasser aufs Fensterbrett stellen. Verwandelt sich das Wasser in Milch, so siege ich. Verwandelt es sich in Blut, so eile zu meiner Mutter.« Kurbats kam an den Fluss. Ringsum war alles still, nur die Frösche quakten. »Kurbats! Kurbatz!«
Die Wildgänse schrien »Siegt! Siegt!« und die Schwalben zwitscherten »Sechs Köpfe hat der Riese, alle sechs ab!«
Um Mitternacht näherten sich die Vorboten des Riesen. Ein Hund lief heulend über die Felder. Ein Adler stieß pfeifend durch die Lüfte. Kurbatz erhob sich und hielt das Schwert quer vor die Brücke. Die Erde erdröhnte, der Riese mit den sechs Köpfen stampfte heran, blieb aber vor dem Schwert wie vor einer Wand stehen. Wütend brüllte er, »Kurbatz, lass mich hinüber!«
Doch Kurbatz hielt das Schwert fest in der Hand und antwortete, »Nimmermehr!«
Dreimal forderte der Riese seinen Gegner auf, zu weichen. Als sich Kurbatz aber nicht von der Stelle rührte, rief er schließlich ergrimmt, »Blas in meine Schatzkammer hier unter der Brücke, damit ich sehe, wie viel Geld du euer aufs Feld hinausblasen kannst.«
Kurbatz blies, und ein ganzer Morgen bedeckte sich mit Goldstücken. Der Sechskopf blies, und ein halber Morgen bedeckte sich mit Kupfergeld. Als der Riese das sah, wollte er umkehren, aber Kurbatz hinderte ihn daran.
»Lies erst das Geld für mich zusammen«, befahl er ihm.
Und als sich der Riese weigerte, sprach er,
»Wohlan, so wollen wir miteinander fechten.«
War das ein Kampf. Die Brücke bebte, die Erde dröhnte, die Schwerter klangen, doch schließlich flogen dem Riesen alle sechs Köpfe vom Rumpf ab.
Frohlockend kehrte Kurbatz nach Hause zurück. Er legte sich sogleich schlafen, um Kräfte für das nächste Gefecht zu sammeln. Am dritten Abend summten die Käfer und die Schnaken aufgeregt.
»Wer hätte das gedacht? Zwei hat der Knirps schon besiegt, aber wartet nur, den Neunköpfigen wird er nie und nimmer bezwingen.«
Kurbatz hörte das Gewisper, seine Brüder aber nicht. Er stellte einen Becher mit Wasser ans Fenster, schärfte den Brüdern ein, den Becher diese Nacht nicht aus den Augen zu lassen, und eilte zur Brücke. Ringsum war alles still, nur die Frösche im Fluss quakten in einem Fort, »Kurbatz! Kurbatz!« Die Wildgänse in der Luft schrien, »Siegt! Siegt!« und die Schwalben im Brückengebälk zwitscherten, »Viele Köpfe hat der Riese, alle, alle ab!«
Um Mitternacht näherten sich die Vorboten des Riesen. Neun Hunde liefen heulend über die Felder, neun Adler stießen pfeifend durch die Lüfte. Kurbatz stellte sich mitten auf die Brücke. Der Riese stampfte heran und brüllte, »Kurbatz, lass mich hinüber!«
Aber Kurbatz antwortete, »Was kriegst du hier herum, du Neunkopf? Komm, lass uns lieber unsere Kräfte messen.«
Kurbatz schlug zu, was die Arme hergaben. Schon flog dem Riesen der erste Kopf vom Rumpf, doch sogleich wuchsen drei andere an der Stelle nach. Als Kurbatz merkte, dass so dem Ungeheuer nicht beizukommen war, warf er das Schwert hin und fuhr ihm mit bloßen Händen in den Nacken. Der Riese aber fasste einmal zu und trieb Kurbatz bis zu den Knien in die Erde, fasste noch einmal zu und trieb ihn bis zu den Armen in die Erde. Da sagte Kurbatz, »Alle Krieger halten Rast, rasten auch wir ein Weilchen.«
Der Riese war es zufrieden, setzte sich und ruhte.
Kurbatz indes dachte voller Sorge, »Warum kommt mir die Mutter nicht zu Hilfe?«
Doch es war kein Wunder, dass sie nicht kam. Die Brüder schliefen wie die Toten, weder beobachteten sie den Becher, noch gaben sie der Stute Nachricht.
Da riss sich Kurbatz einen Schuh vom Fuß und schleuderte ihn in das Fenster, hinter dem die Brüder schliefen. Im Nu waren die Brüder munter, schauten auf den Becher und sahen darin Blut. Spornstreich rannten sie zur Stute und diese, ein, zwei, eilte Kurbatz zur Hilfe. Zu zweit bezwangen sie den Riesen. Auf die Stelle, wo der Sohn einen Kopf abgehauen hatte, schlug die Mutter mit dem Huf. Weiße Funken sprühten und brannten die Wunde aus. So konnten keine neuen Köpfe mehr nachwachsen, und im Handumdrehen sank der Riese tot zu Boden. Nach dem Kampf kehrte Kurbatz in das neue Haus zurück, das nun von den bösen Geistern frei war, und legte sich zur Ruhe. Doch der Schlaf wollte ihm nicht kommen, und so hörte er, wie die Käfer und Schnaken in den Ritzen zueinander sprachen.
»So ein Unhold! Alle unsere Herren hat er umgebracht! Aber lasst nur die Frauen der Toten, die Hexen, werden sich an diesen vermaledeiten Knirpsen schon rächen. Morgen, wenn sie alle drei unterwegs sind, verwandelt sich die Frau des Dreiköpfigen in ein Bett. Sobald sie das Bett erblicken, wird es den einen so sehr schläfern, dass er sich hinlegt, und dann ist er in unserer Gewalt. Die Frau des Sechsköpfigen verwandelt sich in eine Quelle, und sobald die Brüder die Quelle erblicken, wird es den zweiten so sehr dürsten, dass er daraus trinkt, und dann ist er in unserer Gewalt. Die Frau des Neunköpfigen aber wird sich bald in eine Schlange, bald in einen Sumpfwurm verwandeln und diesen starken Unhold so lange verfolgen, bis sie ihren Mann gerecht hat.
Am nächsten Morgen gab Kurbat das Geld, das er aus den Schatzkammern der Riesen herausgeblasen hatte, den Müttern, damit sie in Wohlstand lebten, und zog mit seinen beiden Brüdern von dannen. Über eine Weile sahen sie am Wegrand ein weiches Bett. Im gleichen Augenblick übermannte den Marktsohn ein solcher Schlaf, dass er sich kaum noch auf den Beinen halten konnte und sich hinlegen wollte. Aber Kurbat verwehrte es ihm. Er zückte sein Schwert und hieb damit auf das Bett ein. Da blieb von dem Bett nur noch eine Blutlache übrig. Und der Schlaf, der über den Marktsohn gekommen war, verflog im Nu. Sie gingen weiter und gewahrten eine klare Quelle. Im gleichen Augenblick empfand der Bäuerensohn einen solchen Durst, dass er sich niederknien und aus der Quelle trinken wollte. Aber Kurbat verwehrte es ihm. Er zückte sein Schwert und hieb damit auf die Quelle ein. Da blieb von der Quelle nur noch eine Blutlache übrig, und der Durst verflog im Nu. Nach 3 Tagen kamen die Brüder in ein wildfremdes Land. Dort herrschte große Trauer, denn der Teufel hatte die 3 Töchter des Herrschers aus dem Badehaus entführt. Der Herrscher versprach demjenigen seine jüngste Tochter und sein Reich, der ihm die Töchter wiederbrächte. Sogleich erklärte sich Kurbat dazu bereit. Die Brüder wollten von dann ziehen und die Töchter in der weiten Welt suchen. Aber Kurbat sagte, »Nein, das hat keinen Sinn. Wir müssen dort zu suchen beginnen, wo sie verschwunden sind. Im Bad sind sie verschwunden, im Bad wollen wir beginnen.« Abends nahm Kurbat sein Schwert, eine Keule, ein Beutel Grütze und einen Kessel und ging mit seinen Brüdern ins Badehaus. Alsdann machte er Feuer und kochte Suppe. Die Brüder schliefen schon vor dem Essen ein. Um Mitternacht quietschte die Tür, ein Teufel schlich herein und schüttete Asche in die Suppe. Aber Kurbat zwang den Übeltäter und gerbte ihm mit der Keule den Rücken. Was versprach ihm der Teufel nicht alles in seinem Schmerz? Ein Pfeifchen wolle er ihm geben, sagte er, wenn man darauf bliese, kröchen 10 Zwerge aus der Erde und hätten alles, was man von ihnen verlangte. Kurbat nahm die Pfeife, fuhr aber fort, den Teufel zu prügeln und wollte nicht eher damit aufhören, bis der ihm gesagt habe, wo die 3 Mädchen seien. Als der Teufel sah, dass er so billig nicht davon käme, erzählte er schließlich. »Am Ende dieses Feldes ist ein Sumpf, und mitten in dem Sumpf auf einem trockenen Hügel liegt ein großer Stein. Wälzt du den Stein beiseite, findest du den Eingang zur Unterwelt. Lass dich in die Unterwelt hinab, dort wirst du die Mädchen finden.« Mit dieser Auskunft gab sich Kurbat zufrieden. Er ließ den Teufel frei, weckte seine Brüder und ging mit ihnen den Sumpf suchen. Wahrhaftig, am Ende des Feldes war er. Mitten darin erhob sich ein kleiner Hügel und auf dem Hügel lag ein Stein, so groß wie ein Heuschober. Kurbat blies die Wangen auf und der Stein rollte in den Sumpf, dass es nur so klatschte. Ein finsteres Loch tat sich auf. Was nun? Wie durch diesen Schlot in die Unterwelt gelangen? Da fiel Kurbat die Pfeife ein, einmal kräftig hineingeblasen, und schon erschienen die Zwerge und fragten nach seinem Begehr. »Bringt mir ein Seil, mit dem ich zur Unterwelt gelangen kann.« 1, 2 waren die Zwerge mit dem Seil zur Stelle. Kurbat band zuerst den Marktsohn daran fest und ließ ihn in die Unterwelt hinab. Der aber hatte noch nicht einmal die Hälfte des Weges hinter sich, als er schrie, Kurbat möge ihn wieder heraufziehen, er habe Angst. Ebenso erging es dem Bäuerensohn. Schließlich wollte Kurbat sich selbst hinunterlassen.
Zuvor aber gebot er den Zwergen, für seine Brüder ein Häuschen zu bauen und Speis und Trank herbeizuschaffen. Im Nu waren die Balken aneinander gefügt, der Dachfirst gerichtet und das Dach gedeckt, und mitten im Zimmer des Häuschens stand ein Tisch mit den leckersten Speisen. Die Zwerge verschwanden, Kurbatz aber nahm seine Keule, band sich an dem Seil fest und ließ sich in die Unterwelt hinab. Auf halbem Wege erschien der Teufel, den er am Vorabend verdroschen hatte, und sprach:
»Komm nur, komm, dir werd ich schon den Hals umdrehen!«
Aber Kurbatz schwenkte nur ein wenig die Keule und der Teufel verschwand urplötzlich. Zu guter Letzt erreichte das Seil die Unterwelt. Kurbatz erblickte eine weite Ebene, jenseits der Ebene stand ein Haus, daraus stieg Rauch empor. Er ging und ging, bis er bei dem Haus angelangt war. In dem Haus aber wohnte der Teufel. Drei Köche bereiteten in einem riesigen Kessel für ihn das Mittagessen zu. Als die Köche den Fremden erblickten, riefen sie bestürzt: »O weh, wie bist du denn hierher geraten? Kommt erst unser Gebieter heim, schlägt er dich mit dem kleinen Finger tot.«
»Jammert nur nicht so, ihr Angsthasen«, antwortete Kurbatz und setzte sich neben den Kessel.
Aber die Köche überredeten ihn, sich hinter dem Ofen zu verstecken. Es könnte ihnen sonst schlimmer gehen, weil sie einen Fremden hereingelassen hatten. Nicht lange, da kehrte der Teufel heim. Ihm stieg ein seltsamer Geruch in die Nase und er fragte, woher er rühre. Eben sei eine Krähe vorübergeflogen, logen die Köche. Der Teufel glaubte ihn und trat an den Kessel, um das Essen abzuschmecken. Kaum aber hatte er sich über die Schöpfkelle gebeugt. Da sprang Kurbatz hinter dem Ofen hervor und ließ sein Schwert auf den Teufel niedersausen, dass dessen Kopf und Rumpf in den Kessel purzelten. Während der Teufel nun in dem Kessel schmorte, fragte Kurbatz die Köche, wo die drei verschwundenen Königstöchter seien. Die Köche erzählten ihm, dass die eine in einem silbernen Schloss wohne und dem Teufel gehört hätte und nun tot wäre. Die zweite wohne in einem goldenen Schloss und gehöre einem dreiköpfigen Teufel, die dritte aber und jüngste wohne in einem diamantenen Schloss und gehöre einem sechsköpfigen Teufel. Als Kurbatz das vernahm, gürtete er sein Schwert um und eilte zu dem silbernen Schloss. Aus dem Schloss trat ein junges Mädchen und rief erstaunt: »Ach, lieber Bursche, wie bist du nur hierher geraten? Kommt erst mein Herr und Gebieter, schlägt er dich mit dem kleinen Finger tot.«
»So furchtbar wird er wohl nicht sein. Denn wisse, Mädchen, dein Gebieter ist tot und ich bin gekommen, um dich zu erlösen.«
Die Köche erzählten ihm, dass die eine in einem silbernen Schloss wohne und dem Teufel gehört hätte, der nun tot wäre. Als das Mädchen das hörte, fiel es Kurbatz zu Füßen und weinte vor Freude wie ein Kind. Kurbatz sah sich alle Gemächer des silbernen Schlosses gut an, aß und trank nach Herzenslust und fragte schließlich das Mädchen nach seinen Schwestern. Es erzählte ihm, was es wusste, gab ihm Ratschläge, so gut es konnte, und holte dann ein Näpfchen mit einem Zaubertrunk herbei, das ihr Gebieter, der Teufel, des Morgens auf dem Fensterbrett vergessen hatte. Mit dem Zaubertrunk hatte es folgende Bewandtnis: Wer von der rechten Seite des Näpfchens trank, erlangte unermessliche Kraft. Wer von der linken Seite trank, verlor seine Kräfte für ein ganzes Jahr. Kurbatz trank von der rechten Seite und ward so stark, dass er selber darüber staunte. Frühmorgens eilte Kurbatz zu der Behausung des dreiköpfigen Teufels und schlug auch ihn tot. Nun waren bereits zwei Schwestern erlöst. Am dritten Tag wollte sich Kurbatz den sechsköpfigen Teufel vornehmen, aber diesmal traf es sich nicht so glücklich. Der Sechskopf hatte bereits gegessen und war soeben zu der dritten Schwester auf das Diamantene Schloss gegangen.
»Das tut nichts, dann werde ich ihm eben dort den Chaos machen«, sagte sich Kurbatz und eilte auf das Diamantene Schloss.
Im Schloss stand das Näpfchen mit dem Zaubertrunk am Fenster. Der Sechskopf aber hielt seinen Mittagsschlaf und schnarchte, dass sich die Balken bogen. Kurbatz aber drehte das Näpfchen herum, den Krafttrunk nach links, den Schwächetrunk nach rechts und ging die jüngste Königstochter suchen. Er fand ein wunderschönes Mädchen, das aber tief traurig war.
Als es den Fremdling gewahrte, flüsterte es erschrocken.
»Ach, lieber Bursche, wie bist du nur hierher geraten? Steht erst mein Herr und Gebieter auf, schlägt er dich mit dem kleinen Finger tot.«
»Nun, ganz so stark wird er wohl nicht sein. Weggehen lieber, damit mein Schwert ihm einen Platz im Reich der Würmer zuweisen kann. Für solches Teufelsgezücht geziemt es sich, dort zu schlafen und nicht in diamantenen Schlössern.«
Während sie sich unterhielten, erwachte der Sechskopf. Und als er sich auf die andere Seite drehte, krachte das Bett so laut, dass einem selbst drei Zimmer weiter die Ohren schmerzten. Das Mädchen lief zu dem Teufel, um ihn zu beruhigen. Dem aber stieg der fremde Geruch in die Nase und er fragte, nach wem es rieche. Das Mädchen erzählte ihm, dass soeben ein Mäuslein über den Fußboden gelaufen sei. Er brauche sich nicht zu sorgen und könne getrost weiterschlafen. Der Sechskopf glaubte dem Mädchen und schlief wieder ein. Nun aber säumte Kurbatz nicht länger. Er entblößte sein Schwert, trat in das Schlafgemach des Teufels und schlug so heftig auf ihn ein, dass drei Köpfe auf einmal zu Boden polterten. Wie vom Blitz getroffen, fuhr der Teufel hoch und griff nach dem Näpfchen mit dem Zaubertrunk. Doch statt des Krafttrunks trank er den Schwächetrunk. Da schlug ihm Kurbatz auch die anderen drei Köpfe ab und warf den Rumpf und die Köpfe zum Fenster hinaus. Die jüngste Schwester fiel Kurbatz um den Hals und weinte vor Freude und wusste nicht, wie sie es ihm danken sollte. Kurbatz aber erklärte ihr ohne Umschweife, nicht um des Dankes willen habe er sie befreit, sondern nur unter der Bedingung, dass sie seine Frau würde. Ihre beiden Schwestern jedoch die Frauen seiner Brüder, die am Eingang zur Unterwelt auf ihn warteten.
Wohlan, so lass uns meine beiden Schwestern holen und zurück auf die Oberwelt eilen. Denn sei gewiss, sobald die Verwandten der getöteten Teufel merken, was du mit unseren Panikern getan hast, werden sie wie Heuschrecken über dich herfallen.
Ja, Eile ist wahrlich geboten.
Draußen vor dem Tor sah sich Kurbatz noch einmal nach dem diamantenen Schloss um. Als die jüngste Königstochter das gewahrte, fragte sie,
»Was siehst du dich um, lieber Bursche, als täte es dir um etwas leid?«
»Es wäre schön, könnte ich mir für meine Mühe das diamantene Schloss mitnehmen.«
»Nichts leichter als das. Hier hast du meine Krone. Trag sie dreimal um das Schloss und sogleich wird es sich in ein diamantenes Ei verwandeln.«
Und so geschah es. Kurbatz nahm das diamantene Ei und eilte mit der jüngsten Königstochter, um die mittlere Schwester zu holen. Draußen vor dem Tor des goldenen Schlosses sah er sich wieder um. Da fragte die mittlere Schwester,
»Was siehst du dich um, lieber Bursche, als täte es dir um etwas leid?«
»Es wäre schön, könnte ich mir für meine Mühe das goldene Schloss mitnehmen.«
»Nichts leichter als das. Hier hast du meine Krone, trag sie dreimal um das Schloss und sogleich wird es sich in ein goldenes Ei verwandeln.«
Und so geschah es. Dann eilten alle drei auf das silberne Schloss zu der dritten Schwester. Draußen vor dem Tor sah sich Kurbatz wieder um. Da fragte die älteste Schwester,
»Was siehst du dich um, lieber Bursche, als täte es dir um etwas leid?«
»Es wäre schön, könnte ich mir für meine Mühe das silberne Schloss mitnehmen.«
»Nichts leichter als das. Hier hast du meine Krone, trag sie dreimal um das Schloss und sogleich wird es sich in ein silbernes Ei verwandeln.«
Und so geschah es. Dann eilten alle vier zu dem Ausgang, um an die Oberwelt zu gelangen. Kurbatz band die älteste Schwester an das Seil und bewegte es, damit die Brüder sie hinaufzögen. Die Brüder zogen die älteste, die mittlere und die jüngste Schwester hinauf und ließen das Seil nochmal hinab, um auch Kurbatz hochzuziehen. Da kam die Frau des neunköpfigen Riesen, in einen Werwolf verwandelt, herbeigerannt. Knack biss sie das Seil durch, ratsch fiel es in die Unterwelt und platsch rollte der große Stein aus dem Sumpf und bedeckte das Loch. Dann verschwand auch das Häuschen, das die Zwerge gebaut hatten, und die fünf waren froh, dass sie mit heiler Haut davon kamen. Kurbatz aber musste wohl oder übel in der Unterwelt bleiben. Er nahm seine Keule, gürtete sein Schwert um und ging davon. »Kommt Zeit, kommt Rat«, dachte er. Wäre ihm doch nur die Wunderpfeife eingefallen. Wer weiß, vielleicht hätten ihm die Zwerge geholfen. Aber so ist es manchmal in der Not. Geradezu vernebelt ist einem der Kopf.
Er ging und ging, bis er an ein Häuschen gelangte. Vor der Tür hockte ein blinder Greis und auf dem Hof graste sein Vieh.
»Warum lässt du das Vieh auf dem Hofe hungern? Ringsum sind doch solche fetten Wiesen.«
»Ja, fett sind sie wohl. Doch sie gehören dem Sumpuren, und er hat es mir nicht erlaubt, darauf zu weiden.«
»Wo wohnt der Sumpuren? Ist er jetzt zu Hause?«
»Zur Zeit wohl nicht, doch was ändert das? Auch wenn er nicht zu Hause ist, darf ich auf seinen Wiesen nicht weiden, denn im Walde lebt ein gewaltiger Vogel, der bewacht des Sumpurens Land.«
»Ist der Vogel denn gar so furchtbar?«
»Nein, aber was soll er tun? Auch ihn hat der Sumpuren in seiner Gewalt.« »Wenn er nicht aufpasst, rächt sich der Unhold an ihm. Im vorvorigen Sommer war's, da hat mir der Vogel erlaubt, mein Vieh für ein Weilchen auf die Wiesen seines Herrn zu treiben. Aber oh weh, gleich lief der Sumpurn herbei und zog mir die Augen aus. Dem Vogel aber tötet er seither Jahr für Jahr durch Hagelschlag die Brut. Wo hat der Sumpurn eine Arznei, die gäbe mir das Augenlicht wieder? Aber wie soll ich sie erlangen?«
»Guter Greis, gern will ich dich von dem Sumpurn befreien, wenn du mir sagst, wie ich aus der Unterwelt hinausfinden kann.«
»Gelingt es dir, den Sumpurn zu besiegen, so trägt dich der Vogel aus Dankbarkeit wieder an die Oberwelt.«
»So? Na, dann ist alles gut. Treib dein Vieh nur auf die Wiesen, damit der Kampf beginnen kann.«
Kaum war das Vieh auf den Wiesen, eilte der Sumpurn herzu und es kam zu einer tüchtigen Prügelei. Kurbatz packte ihn an seiner Hundekehle, stieß ihn zu Boden und verdrosch ihn fürchterlich. In seiner Not gestand das Ungeheuer, wo es das Näpfchen mit der Arznei verborgen hielt. Sodann nagelte Kurbat den Sumpurn mit dem Schwert an die Erde, holte das Näpfchen mit der Arznei und beträufelte damit dem Alten die Augen. Und schon konnte der Greis wieder sehen. Mittlerweile aber hatte sich der Sumpurn von dem Schwert losgerissen und fiel nun über Kurbats her. Kurbats ließ einmal die Keule auf ihn niedersausen, denn Sumpurn focht das nicht an. Kurbats ließ noch einmal die Keule auf ihn niedersausen. Der Sumpurn blieb unversehrt. Beim dritten Mal aber streckte das Ungeheuer zuckend alle Viere von sich. Da war der Alte voller Freude und führte seinen Retter zu dem Nest des Vogels, über dessen Brut, wie er wohl wusste, sich wieder der Hagel zusammenzog. Die jungen Vögel hockten in ihrem Nest. Sie waren groß wie Heuhaufen, aber noch splitternackt. Während sich Kurbats und der Alte die Vögel ansahen, schlugen bereits die ersten Hagelkörner herab. Kurbats schützte die Nestlinge so gut er konnte und es gelang ihm, sie vor den tödlichen Schlägen zu bewahren. Kaum war der Hagelschlag vorüber, da flog ein Vogel von der Größe eines Pferdes herbei und sagte zu Kurbats: »Dir verdanke ich es, dass ich wenigstens einmal meine Kinder groß sehen kann. Wie soll ich es dir vergelten?«
»Trag mich an die Oberwelt, einen anderen Lohn begehre ich nicht.«
»Gut, ich will es tun, aber der Weg ist weit und das Meer ist breit. Erlege deshalb drei Stiere, hack sie in Stücke und jedes Mal, wenn ich mich unterwegs umwende, wirf mir ein Stück in den Schnabel.«
Kurbats ging die Stiere jagen. »Waren das Stiere? Wenn sie brüllten, erzitterte Kurbats Keule, wenn sie stampften, dröhnte die Erde.
Aber Kurbats packte den einen bei den Hörnern und schlug ihm den Kopf ab. Er packte den zweiten bei den Hörnern und schlug ihm den Kopf ab. Er packte den dritten bei den Hörnern und schlug ihm den Kopf ab.
Am nächsten Morgen nahm er das Stierfleisch, setzte sich dem Vogel auf den Rücken und los ging's. 9 Tage und 9 Nächte flogen sie über das Meer. Am 10. Tag erblickten sie den Rand der Oberwelt, doch zu allem Unglück war der Fleischvorrat zu Ende. Kurbats wusste Rat. Er schnitt sich mit dem Schwert in die linke Wade und fütterte den Vogel mit seinem eigenen Fleisch. Gegen Abend war Kurbats glücklich bei dem alten Herrscher. Dort fand er seine Braut und die Halbbrüder mit ihren Bräuten. Sie erzählten ihm von ihrem Erlebnis mit dem Seil und Kurbats berichtete von seinen Abenteuern in der Unterwelt. Während sie sich so unterhielten, fielen Kurbats das diamantene, das goldene und das silberne Ei ein.
Er nahm die Krone der jüngsten Schwester, trug sie dreimal um die Stelle, wo er das diamantene Schloss zu errichten gedachte, warf das Ei auf die Erde und im Augenblick verwandelte es sich in das diamantene Schloss.
Dann nahm er die Krone der mittleren Schwester, trug sie dreimal im Kreis herum, warf das goldene Ei auf die Erde und schon stand das goldene Schloss in seiner ganzen Pracht da. Schließlich nahm er die Krone der ältesten Schwester, trug sie dreimal im Kreise herum, warf das silberne Ei auf die Erde und unversehens verwandelte es sich in das silberne Schloss. Nun gab er dem Bäuerensohn und dessen Braut das goldene Schloss, dem Magdsohn und dessen Braut das silberne Schloss, für sich aber und seine Braut behielt er das diamantene Schloss. Nach der Hochzeit wollte Kurbatz friedlich in seinem Schlosse leben und sich von den Mühen erholen, aber die Hexen und bösen Feen ersannen eine Tücke nach der anderen. Bald verseuchten sie ihm das Vieh, bald verhärteten sie die Flur, bald quälten sie seine Untertanen. Kurbatz wusste, dass an allem nur die Frau des Neunköpfigen schuld war, und er beschloss, sein Reich von dem Teufelsgelichter zu säubern. Er lud sich 3 Scheffel Salz und 3 Scheffel Salzlake auf die Schultern und machte sich auf zur Frau des Neunköpfigen. Und er dachte, wenn sie auf mich zukommt, werfe ich ihr das Salz in den Schlund. Dann bekommt sie Durst und fliegt ans Meer, um zu trinken. Während sie aber trinkt, hole ich sie ein und mache ihr am Strand den Gar aus. Nach 3 Wegetagen kam ihm die Hexe, die sich in eine geflügelte Schlange verwandelt hatte, mit weit aufgesperrten Rachen entgegengeflogen. Sie fauchte und klapperte mit den Flügeln. Kurbatz blieb stehen und schleuderte ihr die 3 Scheffel Salz in den Schlund. Die Schlange schnaubte und flog zum Meer, um ihren Durst zu löschen. Kurbatz eilte ihr nach, aber er sah das Meer noch gar nicht, da kehrte die Schlange bereits zurück. Abermals blieb er stehen und schleuderte ihr nun die 3 Scheffel Salzlake in den Schlund. Die Schlange schnaubte und flog wieder zum Meer, um ihren Durst zu löschen, diesmal aber auf einem anderen Wege. Kurbatz verlor ihre Spur. Er suchte und suchte. Nach langem Umherirren kam er schließlich ans Meer. Am Strande erblickte er eine Schmiede. Darin arbeitete der Himmelsschmied. Jener sagte zu Kurbatz, er werde die Schlange zu Fuß nicht einholen, und er bot sich für Kurbatz, ein solches Pferd zu schmieden, mit dem er noch ehe eine Handvoll Flachs verbrenne, 3-mal um die Welt reiten könne. Nur dürfte er nicht zurückschauen. Während sich Kurbatz und der Schmied unterhielten, hatte die Schlange ihren Durst gelöscht und flog nun heimwärts. Als sie über der Schmiede war, warf ihr der Himmelsschmied sprühende Funken in den Rachen, aber sie versenkten ihr nur die Zungenspitze. Sodann schmiedete der Himmelsschmied ein Pferd, das funkelte wie ein Stern. Kurbatz saß auf und sprengte der Schlange nach. Seite an Seite mit dem Wind eilte das Pferd über die Meere und über Wälder. Doch plötzlich horchte Kurbatz auf. Hinter ihm erhob sich ein furchtbarer Lärm. Krachend stürzten Bäume um, tosend rollten Meereswogen. Da schaute Kurbatz zurück. Im selben Augenblick aber donnerte und blitzte es, und das Pferd verschwand. Wohl bedauerte es sehr, dass er das Verbot des Himmelsschmiedes vergessen und sich umgesehen hatte. Wohl begriff er, dass seine eigenen Feinde den Lärm hervorgerufen hatten. Aber was einmal verschüttet ist, lässt sich nicht wieder aufschöpfen. Kurbatz legte sich am Ufer eines Bächleins hin, stellte das Näpfchen mit dem Stärketrunk neben sich und schlief ein. Nach dem Mittagsschlaf wollte er den Stärketrunk zu sich nehmen und dann noch einmal versuchen, die geflügelte Schlange zu Fuß einzuholen, aber wieder fügte sich alles anders. Die Hexe war mit einem Teufel übereingekommen, Kurbatz gemeinsam zu überlisten und bei geeigneter Gelegenheit umzubringen. Derweil Kurbatz schlief, verwandelte sich die Hexe in eine Kröte, hüpfte zu dem Näpfchen und drehte den Stärketrunk auf die linke Seite, den Schwächetrunk aber auf die rechte. Als Kurbatz erwachte, nahm er das Näpfchen und trank. Sogleich merkte der Ärmste, was geschehen war, doch es war zu spät. Er hatte seine Kraft für ein ganzes Jahr eingebüßt.
Der Teufel aber säumte nicht. Schon stand er vor Kurbatz und sagte,
»Wer dinge dich bei mir für ein Jahr als Knecht? Tust du es nicht, musst du jetzt gleich mit mir kämpfen.«
Und im Stillen dachte der Böse,
»Na warte, Freundchen, du sollst arbeiten, bis du tot umfällst.«
Kurbatz willigte ein, bei dem Teufel zu dienen. Aber nur unter der Bedingung, wer dem anderen wegen der Arbeit zürnte, dem sollten 3 Streifen Fleisch aus dem Rücken geschnitten werden. Die Bedingung gefiel dem Teufel sehr. Am nächsten Morgen ließ er Kurbatz Hasen hüten. Aber was für Hasen das waren, wurde der Hirt schnell gewahr. Kaum hatte er sie auf die Weide getrieben, liefen sie nach allen Seiten auseinander. Und gegen Abend saß er Mutterseelen allein auf der Weide. Weit und breit war kein Hase zu sehen.
Aber Kurbatz wusste sich Rat. Als die Sonne sank, blies er in sein Wunderpfeifchen. Da erschienen die 10 Zwerge und machten sich auf die Suche. Sie krochen so lange überall umher und scheuchten und jagten die Hasen, bis alle wieder beisammen waren.
Als der Teufel Kurbatz die Herde herumtreiben sah, wunderte er sich und dachte,
»Mit dem darf man nicht spaßen, dem macht der Schwächetrunk nichts aus.«
Am nächsten Morgen befahl er ihm, die Kühe zu weiden. Und zwar müssten sie so viel fressen, dass sie abends nur so hüpften. Als die Kühe auf der Wiese waren, liefen sie auseinander und verschwanden spurlos wie am Vortage die Hasen. Doch kaum ertönte die Pfeife, da erschienen die 10 Zwerge und suchten, scheuchten und jagten die Kühe, bis sie alle wieder beisammen waren. Sodann schlug Kurbatz mit seiner Keule jeder Kuh ein Bein lahm und trieb sie nach Hause. Die Kühe hüpften nur so.
»Sag mal, hast du etwa den Kühen die Beine lahm geschlagen?«
brüllte der Teufel blau vor Wut.
»Du hast doch heute früh selber gesagt, sie sollten abends nur so hüpfen, und jetzt bist du auch noch böse darüber.« »Nein, nein, Kurbatz, böse bin ich nicht.«
»Na, dann ist ja alles gut. Gib mir eine andere Arbeit.« Am nächsten Morgen befahl der Teufel Kurbatz, die Pferde zu weiden, und zwar so gut, dass sie abends nur so lachten. Die Pferde verschwanden wie am Vortage die Kühe. Doch kaum ertönte die Pfeife, da erschienen die 10 Zwerge und suchten und scheuchten und jagten die Pferde, bis sie alle wieder beisammen waren. Sodann schnitt Kurbatz jedem mit seinem Schwert die Oberlippe ab und trieb sie nach Hause. Die Pferde lachten nur so.
»Sag mal, hast du den Pferden die Oberlippe abgeschnitten?«
»Du hast doch selbst heute früh gesagt, die sollen am Abend alle lachen. Und nun bist du auch noch böse darüber.«
»Nein, nein, Kurbatz, böse bin ich nicht.«
»Na, dann ist ja alles gut. Gib mir eine andere Arbeit.« Am nächsten Morgen befahl der Teufel Kurbatz, die Stute vor den Pflug zu spannen und so viel Land zu pflügen, wie die weiße Hündin laufe.
Kurbatz schirrte die Stute so kurz an, dass sie keinen Schritt tun konnte, die Hündin aber fing er ein, prügelte sie windelweich und jagte sie unter die Klete.
Dann setzte er sich auf den Pflug und wartete. Am Abend kam der Teufel nachschauen.
»Warum pflügst du denn nicht?«
»Warum pflügst du nicht? Warum pflügst du nicht? Die Hündin läuft nicht. Die Stute ist stocksteif und du bist auch noch böse.«
»Nein, nein, Kurbatz, böse bin ich nicht.«
»Na, dann ist ja alles gut. Gib mir eine andere Arbeit.« Am nächsten Morgen hieß der Teufel Kurbatz den Pferdestall reinigen. Der hatte schon seit Jahren keine Mistgabel gesehen. Kurbatz blies in die Pfeife. Da schienen die Zwerge und gabelten und warfen und schleppten und karten. Und 1, 2 war der Stall leer. Abends kam der Teufel nachschauen. Nichts zu machen, der Stall war ausgemistet. Am nächsten Morgen ließ der Teufel Kurbatz die Stute vor den Wagen spannen und befahl ihm, Holz aus dem Wald zu holen. Kurbatz lud den Wagen voll, aber die Stute, diesmal war es die Frau des Teufels selbst, wollte und wollte nicht ziehen. Da maß ihr Kurbatz mit seiner Keule die Flanken.
»Warum misst du mich denn?« fragte die Stute.
»Ach, ich will dir nur einige Streifen Haut für Schuhe aus den Flanken schneiden, damit du das Fuder besser ziehen kannst.«
»Nein, nein, lass das, ich schaffe es auch so.«
Die Stute zog den Wagen mit dem Holz aus dem Walde. Der Teufel schimpfte sie furchtbar aus. Sie aber sprach,
»In Worten bist du groß.
Spann dich nur selber vor den Wagen, dann wirst du schon sehen, wie du mit Kurbatz fertig wirst.«
»Bist du etwa böse?« fragte Kurbatz.
»Nein, nein, böse bin ich nicht.«
»Na, dann ist ja alles gut. Gib mir eine andere Arbeit.«
Am nächsten Morgen befahl der Teufel Kurbatz, ein Schaf für das Mittagessen zu schlachten. Kurbatz fragte ihn, welches es denn schlachten solle. Der Teufel aber antwortete,
»Schlachte das, welches dich ansieht.«
Kurbatz ging in den Stall, doch da ihn alle Schafe ansahen, schlachtete er sie alle. Der Teufel kochte vor Wut und Kurbatz fragte ihn,
»Bist du etwa böse?«
»Nein, nein, böse bin ich nicht.«
»Na, dann ist ja alles gut. Gib mir eine andere Arbeit.«
Am nächsten Morgen hieß ihn der Teufel zwei Scheffel Mehl holen und daraus Klöße kochen. Ein Scheffel Klöße sollte Kurbatz aufessen, den anderen wollte der Teufel selbst verzehren. Kurbatz gab Acht, dass er hinter dem Teufel zu sitzen kam und stopfte sich die Klöße ins Hemd. Der Teufel aber aß und aß und überlud sich schließlich den Magen. Er wälzte sich die ganze Nacht auf seinem Lager hin und her und litt furchtbare Qualen. Am nächsten Morgen ließ er das Bad heizen, denn er wollte eine Schwitzkur machen. Im Bad aber stöhnte und ächzte er in einem fort und sprach,
»Weißt du, Kurbatz, ich habe mir mit den Klößen ein wenig den Magen überladen. Wie geht's dir?«
»Auch mir ist nicht ganz wohl, aber ich kenne ein Mittel dagegen. Ich will mir mit dem Schwert den Bauch aufschlitzen, damit die Klöße herausfallen.«
Und Kurbatz ging in den Vorraum und schüttete die Klöße aus dem Hemd. Sodann kehrte er zu dem Teufel zurück und sagte,
»Jetzt bin ich wieder gesund, wie ein Rettich.«
Der Teufel beherzigte Kurbatz' Rat und versuchte, sich den Bauch aufzuschlitzen. Er brachte es aber nicht fertig, denn es schmerzte entsetzlich. Kurbatz lachte aus vollem Halse, der Teufel jedoch knurrte böse vor sich hin.
»Schwächetrunk oder Stärketrunk, diesem Wicht ist alles eins, der hat eine besondere Natur, eine besondere Kraft.«
Beide badeten im Mondschein bis zur Mitternacht. Dann ergriff der Teufel auf einmal seine 2 Zentner schwere Axt und sagte,
»Da, nimm die Axt, wir wollen in den Wald gehen und eine Eiche fällen.«
Kurbatz nahm die Axt beim Stiel und sah lange zum Mond hinauf.
»Was guckst du so? Komm, gehen wir.«
»Ja, gleich, aber weißt du was, ich hab nicht übel Lust, die Axt in Großvaters Fenster zu werfen.«
»Du bist wohl nicht bei Troste, ich hab nur die eine und die willst du auch noch wegwerfen. Gib sie her, gehen wir.«
»Gut, gehen wir.« Sie kamen in den Wald. Der Teufel kletterte auf eine Eiche, bog sie wie eine Rute zum Erdboden hinab und rief Kurbatz zu, er solle sie fällen. Kurbatz aber lehnte sich gegen ihren dicken Stamm und schaute in den Mond.
»Was guckst du so, arbeite lieber?«
»Ja, ja, gleich, aber vorher möchte ich doch noch die Axt in Großvaters Fenster werfen. Schon lange habe ich ihn nicht mehr schimpfen hören.«
»Du bist wohl nicht bei Sinn. Lass den Großvater in Ruhe, gib mir die Axt, ich will die Eiche selber fällen. Halte du den Wipfel!«
Kurbatz sprang rittlings auf den niedergebeugten Wipfel, doch da schnellte die Eiche hoch und schleuderte ihn auf die andere Seite hinüber, gerade auf einen Hasen. Kurbatz fing den Hasen und wartete, bis die Eiche zu Boden gestürzt sein würde. Der Teufel hieb und hieb und schließlich fiel die Eiche krachend nieder, aber verkehrt herum, mit dem Wipfel dem Hause zugewandt, mit dem Stamm dem Wald. Nun nahm Kurbatz den Hasen und näherte sich dem Teufel.
»Wo treibst du dich herum? Warum hast du den Wipfel nicht festgehalten?« »Wieso treibe ich mich herum? Meinen jüngsten Bruder habe ich getroffen. Ich darf doch wohl ein Weilchen mit ihm plaudern. Wir haben uns schon, wer weiß, wie lange nicht mehr gesehen.« »Was für ein Handwerk betreibt denn dein Bruder?«
»Läufer ist er.«
»Gut, dann soll er mit mir um die Wette laufen.«
»Meinetwegen.«
Als nun Kurbatz den Hasen freiließ, sauste der davon. Sein Schwänzchen hüpfte nur so auf und nieder. Der Teufel lief und lief, konnte aber den Hasen nicht einholen.
»Du wolltest wohl meinen Bruder foppen. Überhaupt nimmst du dir alles Mögliche vor und schaffst es dann nicht. Aber was wird nun mit der Eiche? Lade du dir den Wipfel auf, ich will den Stamm tragen. Aber es versteht sich, wenn wir sie uns erst einmal aufgeladen haben, dann setzen wir sie unterwegs nicht ab. Gerastet wird nicht.«
Der Teufel nahm den Wipfel und zog die Eiche durch den Wald, dass es nur so krachte. Kurbatz aber setzte sich auf den Stamm und fuhr mit. Zu Hause wischte sich der Teufel den Schweiß aus der Stirn. Kurbatz aber spottete über ihn. Ein schöner Schlappschwanz, wer so schnell in Schweiß gerät. Am nächsten Morgen befahl der Teufel Kurbatz, die Teufelskinder heimzuholen und sie recht gut zu füttern. Kurbatz spannte die Stute vor den Wagen, fuhr zu den Kindern, lud sie auf und fuhr heimwärts. Unterwegs aber fielen die Teufelskinder nacheinander heraus und brüllten, »Kurbatz, ich bin herausgefallen! Kurbatz, ich bin herausgefallen!«
Da sah Kurbatz, dass er sie anders behandeln musste. Jedes Teufelskind, das herausfiel, schlug er, klatsch, am Rade tot. Und als er zu Hause anlangte, war kein Teufelskind mehr am Leben. Nun setzte er die erschlagenen Teufelskinder alle miteinander an den Tisch, stopfte ihnen Speisen in den Mund, legte ihnen Speisen in den Schoß und ging die Stute ausspannen. Bald darauf trat der Teufel in die Stube und brüllte mit furchterregender Stimme,
»Kurbatz, du hast meine Kinder totgeschlagen!«
»Wo denkst du hin? Du siehst doch selbst, dass sie gestorben sind, weil du sie vorher so lange hast hungern lassen.« Alle haben sie den Mund voll Essen und die Hände in den Essensschüsseln. Glaub mir, sie haben sich vor Heißhunger verschluckt.
Nein, das glaube ich dir nicht, du hast sie totgeschlagen.
Wieso, bist du etwa böse?
Nein, nein, böse bin ich nicht.
Na, dann ist ja alles gut. Gib mir eine andere Arbeit.
Am nächsten Morgen sagte der Teufel zu Kurbatz,
höre, heute Abend fahre ich zu einer Hochzeit, besorge die Stute und komm dann nach. Wenn du siehst, dass ich zwischen Braut und Bräutigam sitze, so gib mir ein Zeichen mit den Augen.
Kurbatz stach der Stute die Augen aus und ging zur Hochzeit. Sobald sich der Teufel zwischen Braut und Bräutigam gesetzt hatte, warf er ihm das eine Stutenauge zu. Der Teufel sah ihn wütend an. Über eine Weile warf er ihm das zweite Auge zu. Da stürzte der Teufel zur Tür hinaus und raste nach Hause. Dort tobte er fürchterlich.
»Warum hast du der Stute die Augen ausgestochen?«
»Du hast doch selbst gesagt, ich solle dir mit den Augen ein Zeichen geben.«
»So war es nicht gemeint.«
»Bist du etwa böse?«
»Nein, nein, böse bin ich nicht.«
»Na, dann ist ja alles gut. Gib mir eine andere Arbeit.«
Nachts aber, als sich Kurbatz schlafen legte, hörte er, wie der Teufel zur Teufelin sagte, er wolle sich leise zu Kurbatz hinschleichen und ihn mit der Axt erschlagen. Denn wenn er sich nicht beeile, erschlüge Kurbatz am Ende auch noch ihn selber. Überdies sei das Jahr bald um und die Wirkung des Schwächetrunks verflogen. Als Kurbatz das hörte, sprang er aus dem Bett, legte an das Kopfende den Butterkübel, deckte ein Tuch darüber, damit er wie ein Menschenkopf aussah, und verbarg sich hinter dem Ofen. Um Mitternacht schlich sich der Teufel auf Zehenspitzen an Kurbatz Bett und hieb auf den Kübel, dass es nur so spritzte. Lachend lief er zur Teufelin zurück und rief,
»Dem habe ich's aber gegeben. Das Gehirn ist nur so herausgespritzt.«
Kurbatz jedoch folgte dem Teufel auf dem Fuße und fragte ihn, warum er den Butterkübel zertrümmert habe. Als der Teufel ihn diesmal erblickte, wurden ihm die Knie weich. Nicht einmal totschlagen konnte er diesen Knecht. Da nahm er sein Hab und Gut unter den einen Arm, seine Frau unter den anderen Arm und floh zur Hexe des Neunköpfigen. Aber Kurbatz wich ihm nicht von den Fersen. Nach einiger Zeit sagte der Teufel zu seiner Frau,
»Nun können wir wohl ein Weilchen verschnaufen. Die Last wird mir zu schwer.«
»Gewiss, es könnte nicht schaden«, meinte der Kurbatz hinter des Teufels Rücken.
»Kurbatz, du bist auch hier.«
»Gewiss, wo du bist, muss doch auch ich sein.«
Da lud sich der Teufel seine Habe wieder auf, nahm die Teufelin unter den Arm und floh weiter. Am Ufer eines Flusses wollte er rasten und ein wenig schlafen. Kaum hat er sich hingesetzt, da war auch Kurbatz zur Stelle.
»Kurbatz, du bist auch hier!«
»Gewiss, wo du bist, muss doch auch ich sein.«
Noch nie war der Teufel in einer solchen Bedrängnis gewesen. Er wollte schier verzweifeln. Weder totschlagen konnte er diesen Kurbatz, noch vor ihm ausreißen. Schließlich fand er doch einen Ausweg. Er legte seine Frau neben sich, Kurbatz aber wies er einen Platz nahe am Ufer zu, damit er ihn, während jener schliefe, in den Fluss stoßen konnte.
Aber Kurbatz war nicht so dumm, neben einem Teufel einzuschlafen. Er kämpfte gegen die Müdigkeit an und wartete, bis das Teufelspaar fest schlief. Dann wälzte er die Teufelin an seinen Platz, legte sich selbst neben den Teufel und harrte, was weiter würde. Der Teufel erwachte und stieß die Teufelin ins Wasser, im guten Glauben, es wäre Kurbatz. Aber nicht lange, da wurde er gewahr, dass er seine eigene Frau ersäuft hatte. Nun lief er am Ufer auf und ab, stampfte mit den Füßen und rang die Hände. Kurbatz indes nahm seine Keule und schlug ihm damit über den Schädel. Der Teufel plumpste kopfüber ins Wasser und sank auf den Grund. Nun war Kurbatz der Teufelsknechtschaft ledig und er machte sich auf den Heimweg. Als er so im Gehen seine Keule schwang, merkte er, dass seine alten Kräfte zurückgekehrt waren. Er ging und ging, bis er in einen großen Wald kam. Am Waldessaum saß ein Greis und flocht Peitschenschnüre.
»Guter Greis, für wen sind diese Peitschen bestimmt?«
»Das sind Hexenpeitschen, denn wisse, dieser Wald ist verhext und es wimmelt in ihm von scheußlichen Tieren. Kein Wandersmann kommt unbehelligt hindurch, nur mit diesen Peitschen kann er sich ihrer erwehren. Fände sich aber einer, der mit starker Hand ihr Nest aushöbe, so wäre der Wald für alle Zeiten erlöst.«
Kurbatz entschloss sich, die Scheusale zu vernichten. Er wartete bis zum Abend, da sie sich alle in ihrer Höhle eingefunden hatten, und wälzte einen großen Stein vor das Schlupfloch. Sodann nahm er seine Keule, wälzte den Stein ein wenig zur Seite, ließ ein Scheusal heraus und erschlug es, ließ das zweite Scheusal heraus und erschlug es, ließ das dritte Scheusal heraus und erschlug es. Die ganze Nacht hatte er zu tun. Im Morgengrauen waren alle Scheusale tot und der Wald war erlöst. Anderen Tages stieß Kurbatz jenseits des Waldes auf einen Mann, der bewachte ein riesiges Feuer und jammerte dabei in einem Fort.
»Mich friert's! Mich friert!«
»Warum wärmst du dich denn nicht an dem Feuer, wenn es dich so friert?«
»Ach, wollte ich mich wärmen, käme sogleich mein Peiniger, der Werwolf, herbeigelaufen und verschlänge mich.«
»Wärme dich getrost, ich will den Werwolf schon gebührend empfangen.«
Und so geschah es auch. Kaum hatte sich der Mann die Hände erwärmt, da lief der Werwolf mit gebleckten Zähnen herbei und wollte über den Ärmsten herfallen. Kurbatz aber griff dem Untier in den Rachen, riss es mitten durch und warf es in das Feuer. Der Werwolf verbrannte stinkend und brutzelnd, das Feuer erlosch und den Mann fror es nicht mehr. Kurbatz ging weiter. Da erblickte er einen zweiten Mann, der hockte am Ufer eines kleinen Sees und schrie unaufhörlich,
»Mich dürstet, mich dürstet!
Warum trinkst du denn nicht, wenn es dich dürstet? Ach, wollte ich trinken, flöge sogleich mein Peiniger, der Adler, herbei und verschlänge mich. Trink nur, ich will den Adler schon gebührend empfangen.«
Und so geschah es auch. Kaum hatte der Mann seinen Durst gelöscht, da flog Schnabel klappernd und Flügel rauschend der Adler herbei und wollte über den Ärmsten herfallen. Kurbatz aber hackte dem Untier den Hals ab und warf es in den See. Alsbald trocknete der See aus und den Mann dürstete es nicht mehr. Endlich gelangte Kurbatz nach Hause. Doch dort erwartete ihn ein neues Unheil. Die Hexe hatte eine böse Krankheit über seine Frau geschickt. Die Ärmste lag in Todesqualen. Sie erkannte nicht einmal mehr ihren Mann. Aber Kurbatz wusste auch hier Rat. Er nahm die Arznei des Sumpurns, die dem Greis das Augenlicht wiedergegeben hatte, und heilte damit seine todkranke Frau. Nun lebte Kurbatz mehrere Jahre in Glück und Frieden, denn die geflügelte Schlange wagte es nicht mehr, in seinem Reich ihr Unwesen zu treiben. Aber sie sann unvermindert auf Rache. Um Kurbatz endlich zu bezwingen, flog sie durch 9 Reiche und hetzte 9 Herrscher auf, Kurbatz Land mit Krieg zu überziehen. Ein gewaltiges Heer wurde aufgebracht und der Herrscher aus dem 3. Reich, ein unbesiegbarer Riese, führte es geradewegs in Kurbatz Land. Mit all seinen Kriegern zog Kurbatz ihm entgegen. Es entbrannte eine furchtbare Schlacht. Die Schwerter klangen, die Keulen krachten,
Schon hatte Korbatz den Riesen mit seiner Keule niedergestreckt. Als er aber sein Schwert zückte, um ihm den Schädel zu spalten, verletzte ihn der Riese mit dem Schwert an der Schulter. Im selben Augenblick flog die Schlange herbei und spie ihm ihren tödlichen Geifer in die Wunde. Da hob Korbatz die linke Hand und erdrosselte die Schlange, hob die rechte Hand und spaltete dem Riesen den Schädel. Dann überwältigte ihn das Gift und er sank tot auf seine Keule nieder.